Lyrikschule. Gedichte verstehen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lyrikschule Podcasts. Mein Name ist Johannes Thiele und anders als sonst beginnt diese Folge nicht mit der Rezitation eines Gedichts, sondern sie soll mit einigen allgemeinen Überlegungen starten. Es geht heute um die Gattung des Sonetts und im zweiten Teil wird es konkret um den sogenannten Sonettenkrieg um 1800 herum gehen. Ein Krieg, der sich entspinnt zwischen den Klassikern und den Romantikern. Der erste Teil soll aber die Frage beantworten, warum ist das Sonett eigentlich so eine populäre Gedichtform? Gerade auch im Deutschunterricht. Und da ich hier immer mal wieder Sonette besprechen werde, ist es, glaube ich, ganz nützlich, mal so einen allgemeinen Teil zu haben, auf den man dann immer mal wieder verweisen kann. Nun, das Sonett ist eine spezielle Gedichtform, mit der jeder Abiturient und jede Abiturientin früher oder später konfrontiert wird. Da gibt es kein Drumherumkommen. Und das ist eine Besonderheit, denn von den zahllosen, speziellen und speziellsten Gedichtformen haben in der Schule vielleicht 2, 3 oder 4 nachhaltig Einzug gehalten. An erster Stelle die Ballade, mit der wird man schon in Klasse 7 vertraut gemacht. Dann das Lied, was aber viel weniger streng in der Form ist. Und zuletzt eben das Sonett. Ode, Hymne, Elegie und so weiter. Das sind schon weniger übliche Formen, denen man nicht zwangsläufig in seiner Schullaufbahn begegnet. Warum aber hat sich das Sonett so durchgesetzt? Da muss man aus der Logik von Schule denken. Sonette sind zwangsläufig kurz, denn sie sind per Definition auf 14 Verse begrenzt. Kurze Texte eignen sich eher für die Behandlung in der Schule als das Lied von der Glocke, das versteht sich von selbst. Es muss irgendwie in 45 oder 90 Minuten hineinpassen und 14 Verse, das kann man jederzeit irgendwie bewältigen. Zweitens haben Sonette für gewöhnlich einen spezifischen Aufbau in ihrer Reimstruktur, der SchülerInnen, aber auch Lehrkräften nur wenig Probleme bereitet. Die 14 Verse bestehen seit jeher aus 2 Quartetten und 2 Terzetten. Das sind Begriffe, die sich auch gut abfragen lassen und das ist für viele LehrerInnen sicherlich ein Kriterium. Das Metrum ist fast immer der Jambus, mal 5, mal 6-hebig als Alexandriner. Das Reimschema in diesen 4 Strophen ist meist ähnlich. Die Quartette haben einen umarmenden Reim, A, B, B, A. Und die Terzette sind hier etwas freier in der Gestaltung. Häufig finden wir CDC, DCD oder EF, EF, GG. Letzteres ist typisch für das englische Sonett, das auch häufig 3 Quartette und einen anschließenden Paarreim hat. Dieses englische Sonett wiederum könnte Grund 3 sein, warum sich die Form in der Schule durchgesetzt hat. Das Sonett hat internationale Bedeutung und kommt insbesondere in der ersten Fremdsprache Englisch häufig vor. An Shakespeares Sonetten führt zum Glück kein Weg vorbei. Sie gehören zu dem Besten, was es überhaupt gibt. Aber auch in den anderen europäischen Sprachen ist das Sonett weit verbreitet. Grund 4 für die Popularität könnte sein, dass Sonette sich für die Interpretation sehr anbieten. Das hängt wiederum mit der Kürze und Form zusammen, dazu aber auch mit ihrer inhaltlichen Struktur, die häufig einen Gegensatz ausarbeitet, der durch die formale Zäsur als Wendepunkt gekennzeichnet ist. Nach den Quartetten ändert sich also nicht nur die Form, sondern auch häufig die inhaltliche Kernaussage. Das ist also etwas, was sich für die Interpretation anbietet, weil man gleich eine Idee hat, wie man an den Text herangehen soll. Und auch aus der Lehrerperspektive sind Sonette etwas, das sich gut vorbereiten lässt, wo man gut einen Erwartungshorizont erstellen kann. Von daher auch aus der Lehrerperspektive ist es eine dankbare Gattung. Nun aber fünftens und letztens zieht sich das Sonett durch die deutsche Literaturgeschichte mit einer Blütezeit im Barock und später auch nochmal im Expressionismus. Im Barock beispielsweise kann man sozusagen gar nicht vorwärts kommen, ohne dabei auf ein Sonett zu treten. Die Gattung ist allgegenwärtig und die schönsten und exemplarischsten Texte des Barock sind sicherlich in Sonettform verfasst. Dazwischen gibt es aber auch Glanzlichter, wie die Texte, die ich heute herausgesucht habe, und zwar noch dazu verfasst von niemand Geringerem als Johann Wolfgang von Goethe und, nur kurz dahinter, in der Rangfolge August Wilhelm Schlegel. Und wenn man ein bisschen weiter sucht und sich in der Literaturgeschichte etwas freier bewegt, dann wird man feststellen, dass die Form des Sonetts immer wieder aufgegriffen wird. Bei Brecht, bei Ulla Hahn, bei Wolf Biermann und vielen, vielen anderen. Das heißt, das ist also eine Form, mit der man umgehen lernen muss und deswegen wird sie in der Schule behandelt. Ich fasse nochmal die fünf Gründe zusammen, die ich sehe, warum das Sonett so populär ist. Da hatten wir als ersten Grund, und der ist wirklich nur für die Unterrichtsorganisation wichtig, es ist ein kurzer Text. Das heißt aber auch, dass man ihn im Kurzzeitgedächtnis gut verarbeiten kann. Das ist also ein Text, den man von vorn bis hinten mit einmal gut überschauen kann. Ganz anders als ein Text, der über mehrere Seiten geht. Das hat also auch noch eine Bedeutung in der Textrezeption. Grund 2 war die spezifische Form, der spezifische Aufbau, zum Beispiel im Reimschema. Grund 3 die internationale Bedeutung der Gattung. Grund 4, die Eigenschaft, dass es sich häufig gut interpretieren lässt. Und schließlich Grund 5, die herausgehobene Bedeutung für die Literaturgeschichte. Gut, kommen wir damit zu unseren heutigen Texten. Um diese Texte hat sich, wie gesagt, der sogenannte Sonettenkrieg am Beginn des 19. Jahrhunderts entfacht. Dazu vielleicht kurz zum Kontext. August Wilhelm Schlegel war zu der Zeit, wenn auch nicht mehr ganz jung, doch der Vertreter der neuen Schule im Vergleich zu den alteingesessenen Dichterschulen der Klassik war die Romantik etwas Neues am Horizont und Schlegel einer ihrer Vordenker, sozusagen ein Pionier der Romantik. Und als solcher befasste er sich sehr früh mit der Gattung des Sonetts, die zu der Zeit in Deutschland gar nicht mehr so modern war. Nein, im Gegenteil, sogar fast vergessen. Schlegel verfasste also eine ganze Reihe von Texten in Sonettform und er schickte sie an niemand Geringeren als an Goethe, den damals unangefochtenen Großschriftsteller und Bestsellerautor schlechthin. Und er erhoffte sich von Goethe natürlich eine Rückmeldung zu diesen Texten. Er wollte vielleicht auch von ihm publiziert werden. Goethe saß da ja sozusagen an den richtigen Hebeln. Und wir können davon ausgehen, dass Goethe die Form des Sonetts auch kannte. Er hatte allerdings selbst, abgesehen von zwei Übersetzungen, nie ein eigenes Sonett bis zu diesem Zeitpunkt geschrieben. Schlegels Sonette scheinen ihn aber nun auch dazu angeregt zu haben, sich einmal mit dieser Form genauer auseinanderzusetzen. Und er hat also auch versucht, selbst darin zu schreiben. Und bevor wir zu Goethes Texten kommen, soll hier eines besprochen werden von Schlegel selbst. Denn eines hat eine ganz besondere Funktion. Es dient nämlich sozusagen als Anleitung für die Gattung selbst. Und die beiden folgenden Texte von Goethe sind dann als Antworten darauf zu verstehen. Alle drei Texte haben außerdem noch eine Besonderheit. Es sind sogenannte poetologische Gedichte. Das heißt, in ihnen wird in der Form des Sonetts über das Wesen des Sonetts an sich nachgedacht. Eine Poetologie, also das Nachdenken über poetische Prinzipien. Und deswegen nennt man das also ein poetologisches Gedicht, ein poetologisches Sonett. Ich lese nun Schlegels Sonett, das den simplen Titel trägt: Das Sonett. Zwei Reime heiß ich viermal kehren wieder und stelle sie, geteilt in gleiche Reihen, dass hier und dort zwei eingefasst von zweien im Doppelchore schweben auf und nieder. Dann schlingt des Gleichlauts Kette durch zwei Glieder sich freier wechselnd jegliches von dreien. In solcher Ordnung, solcher Zahl gedeihen die zartesten und stolzesten der Lieder. Den werd ich nie mit meinen Zeilen kränzen, dem eitle Spielerei mein Wesen dünket und Eigensinn die künstlichen Gesetze. Doch wem in mir geheimer Zauber winket, dem leih ich Hoheit, Füll in engen Grenzen und reines Ebenmaß der Gegensätze. In seinem Text beschreibt Schlegel hier mustergültig, wie ein Sonett aufgebaut ist. Zwei Reime kehren viermal wieder, bilden also die beiden Quartette am Anfang. Das Reimschema ist der umarmende Reim ABBA, die im Doppelchore schweben auf und nieder. Die Terzette werden dann in der zweiten Strophe beschrieben, die sich freier wechselnd gestalten sollen. Schlegel macht deutlich, wie sehr er die Form schätzt, wenn er sagt, dass sie die zartesten und stolzesten der Lieder hervorbringt. Auch in seinem Text gibt es nun die formale und inhaltliche Zäsur, die so typisch für das Sonett ist. Wird in den Quartetten noch beschrieben, wie ein Sonett technisch funktioniert und aufgebaut ist, so widmen die Terzette sich nun eher dem Alt und dem Potenzial der Gattung, was durch den letzten Vers des zweiten Quartetts schon vorbereitet wurde. Es geht hier nun darum, dass diejenigen, die sich den formalen Beschränkungen der Gattung hingeben, erst ihren ganzen Zauber erfahren. Diejenigen hingegen, die die Regelpoetik ganz ablehnen und Vorurteile dagegen haben, die werden damit gar nichts zu Wege bringen. Es ist also insgesamt ein Lob des Sonetts und gleichzeitig eine gewisse Herausforderung der jungen Generation an die Vorläufer wie Goethe oder Schiller. Goethe rezipierte diese Sonette, wie ich gesagt habe, sehr früh und um diese Zeit muss er bereits ein erstes eigenes Sonett verfasst haben, mit dem er darauf reagiert. Und das trägt analog zu Schlegel ebenfalls lediglich den Titel Das Sonett. Und damit wird auch schon signalisiert, dass es ebenso selbstreferenziell angelegt ist. Auch diesen Text möchte ich hier nun vorlesen. Das Sonett. Sich in erneutem Kunstgebrauch zu üben, ist heilge Pflicht, die wir dir auferlegen. Du kannst dich auch wie wir bestimmt bewegen, nach Tritt und Schritt, wie es dir vorgeschrieben. Denn eben die Beschränkung lässt sich lieben, wenn sich die Geister gar gewaltig regen. Und wie sie sich denn auch gebärden mögen, das Werk zuletzt ist doch vollendet blieben. So möcht ich selbst in künstlichen Sonetten, in sprachgewandter Maßen, kühnem Stolze, das Beste, was Gefühl mir gebe, reimen. Nur weiß ich hier mich nicht bequem zu betten, ich schneide sonst so gern aus ganzem Holze und müsste nun doch auch mitunter leimen. Goethe inszeniert hier gleichsam ein Zwiegespräch zwischen einem Romantiker, wir können hier ruhig Schlegel einsetzen, und einem Vertreter der klassischen Periode. Nichts liegt näher, als Goethe selbst als Adressaten zu wählen. In der ersten Strophe wendet sich der Romantiker an sein Gegenüber und fordert ihn auf, sich selbst einmal in Sonetten zu versuchen. Im zweiten Quartett fährt dieser Romantiker fort, indem er die Vorzüge des Sonetts lobt. Ganz ähnlich zu Schlegels Text wird hier die Beschränkung, also die Grenzen der Form, als Vorteil angesehen. Damit sollen die Geister des Genies eingehegt werden, um so ein vollkommenes Kunstwerk zu schaffen. In den Terzetten gibt nun Goethe die Antwort auf diese Forderung. Sein Klassiker-Ich nimmt sich der Aufgabe an, das tut er ja schon dadurch, dass er hier in einem Sonett spricht, gibt aber am Ende kritisch zu bedenken, dass er eigentlich lieber aus ganzem Holze schneiden möchte. Das Sonett hingegen zwingt ihn aber dazu, herumzuleimen. Kurzum, die Beschränkung wird hier als hinderlich bemängelt. Und genau die Tatsache, dass diese zwei Texte so gegensätzlich ausgerichtet sind, hat dazu geführt, dass man hier einen Streit, geradezu einen Krieg zwischen den Dichterschulen heraufstilisiert hat, obwohl Goethe das gar nicht beabsichtigt hatte. Aber die Romantiker wähnten hier einen Gegner, die alte Generation, die Klassiker, an denen man sich abarbeiten konnte. Die Gegner der Regelpoetik wiederum ergriffen den Fehdehandschuh, allerdings eben nicht Goethe selbst. Nein, ganz im Gegenteil. Er selbst hatte sogar richtig Gefallen an der Gattung gefunden und in kürzester Zeit einen Zyklus von 17 Sonetten verfasst. Gerade als ob er damit zeigen wollte, was die Jungen können, kann der Großdichter schon lange. Und es gibt dort zwei Texte, die wiederum sehr poetologische Sonette sind. In dem ersten, Nemesis betitelt, beschreibt er dieses Fieber, das ihn angesichts der neuen Form geradezu erfasst hat. Es endet mit den Versen: Doch trennet mich von jeglichem Besinnen Sonettenwut und die Raserei der Liebe. Das ist selbstironisch übertrieben, hat aber auch einen wahren Kern. Goethe hatte die Sonettenwut im positiven Sinne hier erfasst, will sagen, er war nicht wütend auf das Sonett, also in diesem Sinne ist hier Wut nicht gemeint, sondern er war geradezu in einem Rausch der Gattung erlegen, so etwas wie eine Tollwut. Und die ist vielleicht hier an der Stelle ambivalent gemeint, also da schwingt auch etwas Negatives mit, aber er ist der Gattung hier doch nicht ganz abgeneigt. Er ist in einem Fieber geradezu, in einem Schreibfieber und hat sich dem Sonett sozusagen hingegeben. Und so hat er auch ein weiteres Sonett verfasst, das ganz anders als das erste von ihm zitierte, nun doch die Vorzüge rühmt und damit ja fast im Einklang mit Schlegel ist. Es heißt Natur und Kunst und geht so. Natur und Kunst, sie scheinen sich zu fliehen und haben sich, ehe man es denkt, gefunden. Der Widerwille ist auch mir verschwunden und beide scheinen gleich mich anzuziehen. Es gilt wohl nur ein redliches Bemühen, und wenn wir erst in abgemessenen Stunden mit Geist und Fleiß uns an die Kunst gebunden, mag freie Natur im Herzen wieder glühen. So ist mit aller Bildung auch beschaffen. Vergebens werden ungebundene Geister nach der Vollendung reiner Höhe streben. Wer Großes will, muss sich zusammenraffen. In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister, und das Gesetz nur kann uns Freiheit geben. Ja, da heißt es jetzt also, der Widerwille ist auch mir verschwunden. Das ist ein ganz klares autobiografisches Bekenntnis. Er selbst, Goethe, hat die Vorzüge der Gattung erkannt und gemerkt, dass man Natur, also die Ideen des Genies und die Kunst, also die Regelhaftigkeit des Sonetts, durchaus miteinander vereinen kann. Jedoch braucht es dafür Übung, wie er im zweiten Quartett einräumt. Nur der, der sich mit der Form vertraut macht und sich wirklich mit ihr beschäftigt, schafft es, mehr aus dem Sonett zu machen als eine hohle Kunstübung. Und er möchte natürlich damit auch implizit sagen, ich, Goethe, habe genau das getan und ich kann jetzt hier die allerbesten Texte produzieren. Ja, Bescheidenheit ist Goethes Sache nun mal nicht. In den Terzetten weitet sich der Blick dann zunehmend auch weg vom Sonett an sich, wenn er sagt, so ist's mit aller Bildung. Er zieht hier also einen Analogieschluss, der auf das Wesen des Menschen an sich hinzielt. In der Beschränkung findet sich der Meister. Das ist beinahe schon eine Sentenz und das ist vor allem auch ein großes Lob für die Form des Sonetts und steht damit diametral entgegen der ursprünglichen Beurteilung Goethes. Und in dieser ursprünglichen Beurteilung, da hören wir vielleicht auch noch so etwas wie einen Nachhall eines Sturm und Drang Goethe. Das ist also noch nicht der spätere Goethe, zu dem er sich mit der Zeit entwickelt, der ja durchaus zu einem Dichter wird, der gerade in den klassischen, mehr oder weniger festen Formen ein Ausdrucksmittel gefunden hat. Oder, da dies vielleicht etwas zu pauschal ist, doch zumindest so weise geworden ist, dass er beides gelten lässt. Das Experiment ebenso wie die Regel. Doch lassen wir den Dichter selbst noch einmal am Ende zu Wort kommen. In einem Brief an Zelter schreibt er über den heute sogenannten Sonettenkrieg nämlich Folgendes. Er äußert sich also selbst zu dieser Auseinandersetzung. Da heißt es: Und was soll es nun gar heißen? Eine rhythmische Form, das Sonett zum Beispiel, mit Hass und Wut zu verfolgen, da sie ja nur ein Gefäß ist, in das jeder von Gehalt hineinlegen kann, was er vermag. Wie lächerlich ist's, mein Sonett, in dem ich einigermaßen zu Ungunsten der Sonette gesprochen, immer wieder coin, aus einer ästhetischen Sache eine Parteisache zu machen und mich als Parteigesellen heranzuziehen, ohne zu bedenken, dass man recht gut über eine Sache spaßen und spotten kann, ohne sie deswegen zu verachten und zu verwerfen. Zitat Ende. Goethe wollte hier also unbedingt nicht für die eine oder andere Seite vereinnahmt werden, sondern er sagt, das Sonett an sich ist weder gut noch schlecht und man soll es nicht irgendwie ideologisch vereinnahmen. Wer es vermag, damit etwas Poetisches auszudrücken, der soll es tun. Wer es nicht vermag und da nur Schlechtes produzieren kann, der soll es dann eben auch lassen. Und er nimmt für sich noch in Anspruch, dass er unabhängig von all dem über jede Form auch spaßen kann, einen Witz darüber machen kann. Und das, finde ich, ist eine durchaus ganz gesunde Einstellung. Ja, und damit bin ich für die heutige Folge am Ende. Ich weise nochmal darauf hin, es gibt eine E-Mail-Adresse lyrikschule@outlook.de. Unter dieser Adresse können mir Anregungen und Wünsche für Texte zugesandt werden, die hier besprochen werden sollen. Ich lese sie auf jeden Fall und werde mich auch bemühen, Antwort zu geben und im Idealfall sogar diese Wunschtexte hier mit aufzunehmen. Ja, und damit bin ich am Ende für die heutige Folge und mir bleibt nur wie immer zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.